Hallo, einen wunderschönen guten Morgen an diesem herrlichen Sonntag. Ein Wetter, blauer Himmel und ja, Winter haben wir noch nicht so recht bekommen, jedenfalls wir in Rosenheim. In Bayern habe ich schon Schnee gesehen und auch erlebt, aber Rosenheim ist bisher so, denke ich mal, verschont geblieben. Ich grüße euch alle, wir sitzen zusammen. Ich bin Pastor Peter Kaiser und meine Frau Conny. Wir sitzen hier dabei und wir werden heute Gottes Wort in den Äther bringen. Wir geben es unserer Gemeinde, wir geben es den Zuhörern, die uns kennen, und wir sind auch glücklich über Menschen, die uns nicht kennen und dieses Wort jetzt hören. Und wir bitten Gott, dass es bei den Menschen, die es hören, in die Herzen fällt. Herr, danke. Vater im Himmel, ich danke dir. Du hast uns dein Wort gegeben, 66 Bücher, die Bibel, und es ist von dir geschrieben worden, es ist von dir diktiert worden. Menschen haben es aufgeschrieben, Herr. Und es heißt immer wieder, Jesus sagt es, wir geben euch ein neues Gesetz, was ich nicht möchte, das traue ich auch jedem anderen, gebe ich auch jedem anderen nicht weiter, mit eigenen Worten mal gesagt. Und das ist das neue Gesetz, was wir haben. Darin sind alle Gesetze enthalten, Herr. Und da spielt auch etwas ganz Wichtiges mit, und das ist das Geld. Ich bin dadurch darauf gekommen, weil ich eine Mail von Doron Schneider aus Israel bekommen habe, der einen kritischen Punkt angesprochen hat, den ich aufgegriffen habe. Ich habe ihm auch geschrieben, ich habe ihm eine Antwort geschrieben. Er hat mir einen Brief geschrieben, uns einen Brief geschrieben. Stimmt's, Conny? Uns
Ja.
hat er geschrieben. Und wir haben ja in unserer Gemeinde, oder ich habe in Gemeinden vorher schon Finanzkurs gelehrt, Finanzen gelehrt, biblische Finanzen gelehrt. Und da habe ich mich durch diese Mail angesprochen gefühlt, in der Doron etwas kritisch damit umgeht, mit einem wichtigen Punkt, den ich auch aufgreifen möchte. Wir betonen immer, dass Jesus in der Bibel, oder dass wir in der Bibel 2500 Verse über Geld haben, und von den 36 Gleichnissen sind die Hälfte gegen auch über Geld. Und da kann man unterschiedlicher Meinung sein, wie viel. Und das ist auch teilweise versteckt darin. Und das ist natürlich etwas, wie man das ausdrückt, wie man jetzt dazu die Ausführungen, sage ich mal, gibt. Jesus benutzt das Wort Geld oft, wie er das Wort Schafe und Hirte benutzt. Die Menschen damals, zu der damaligen Zeit, waren Landwirte, und wenn er von Ernte und Schafzucht und Schafen und Hirten sprach, dann haben die Menschen ihn verstanden. Und ich denke mal, seit Generationen, seit Menschengedenken, war immer Geld etwas Wichtiges für die Menschen. Und Jesus wusste, wenn ich über Geld spreche, beziehungsweise wenn ich das Wort Geld in den Mund nehme, dann hören die Leute zu. Und so hat er verschiedene Bibelverse eben mit, wo er das Wort Geld eingeflochten hat, wo es aber eigentlich nicht um Geld geht. Und dadurch, dass Geld in diesen Bibelversen vorkommt, war eben die Aufmerksamkeit der Leute auf Jesus gerichtet, weil er sagte, oh, der erzählt uns jetzt was. Und da geht es um Geld. Da gebe ich dem Doron recht, wenn er da sagt, dass eben jetzt diese bedingungslosen 2500 Verse Lehre ist, wo es nur um Geld geht. Da hat er total recht, das Wort Geld ist eingebunden. Und das soll uns das veranschaulichen. Ich denke gerade jetzt an Matthäus 20, die Verse 1 bis 16, wo es um die Arbeit der im Weinberg geht. Da geht es um den Lohn, den der Weinbergbesitzer jedem abends auszahlt, und alle bekommen das Gleiche. Die morgens angefangen sind, die mittags angefangen sind und die auch, sagen wir mal, 5 Minuten vor 5 angefangen sind, kriegen alle den gleichen Lohn. Und Da benutzt Jesus das Wort Geld, aber es geht ja gar nicht um Geld. Es geht um die Errettung, es geht um den Eintritt in das Reich Gottes, dass also der Letzte auch noch mitkommt, der 5 vor 5 eben noch kommt und sagt Hallo. Und das haben die Leute natürlich auch nicht verstanden, weil sie gesagt haben, wieso kriegt er das gleiche Geld? Aber Jesus benutzte das und das sollte eben den Leuten veranschaulichen, dass das Reich Gottes auch für die Leute offen ist, die eben 2 Minuten vor 5 kommen. Es gibt viele Beispiele, wo wir jetzt in Lukas 7 zum Beispiel die 2 Schuldner, da wird ja auch über Geld gesprochen, aber da ist doch etwas ganz anderes drin, da ist Vergebung drin. Oder wenn wir den versteckten Schatz oder die verlorene Münze nehmen, da will Jesus ja etwas ausdrücken damit. Und da ist natürlich Geld drin und wenn man das dazu zählt, dann geht es da natürlich wirklich nicht um Geld, sondern um das Problem, was um das Geld herum natürlich rankt. Und das ist Jesus ja viel wichtiger. Das war jetzt also kein Streit mit dem Doron oder ich habe ihm dazu gestimmt, habe ihm auch geschrieben, dass wir ja den Finanzkurs halten. Und in diesem Finanzkurs ist es eigentlich, wenn man am Ende sieht, ein Jüngerschaftskurs. Weil das natürlich wichtig ist. Wir müssen entdecken, wie das Geben uns als Christ auch beschäftigen soll. Und es ist wichtig, wie wir mit Geld umgehen als gläubiger Mensch. Und somit ist Geld wiederum eine Frage des Evangeliums. Da haben wir eigentlich die Kurve wieder gekriegt. Und wir haben diverse Passagen in der Bibel, um uns genau lernen zu lassen, wie wir mit der Handhabung unseres Geldes Gott ehren sollen. Und jetzt möchte ich die Conny bitten, dass sie uns ganz einfach mal einige Verse aus dem 2. Mose 25 vorliest. Und zwar, welche? Die Verse 1 bis 9.
Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten, dass sie für mich eine Opfergabe erheben von jedem, der es freiwillig gibt. Das ist aber die Opfergabe, die ihr von ihnen erheben sollt: Gold, Silber, Kupfer, blauer und roter Purpur, Scharlach, feine Leinwand, Ziegenhaar, rot gefärbte Widderfelle, Dachsfelle, Akazienholz, Öl für die Lampen, Spezerei zum Salböl und zu wohlriechendem Räucherwerk, Onyxsteine und eingefasste Steine zum Priesterschurz und zur Brusttasche. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne, genau nach dem Bild, das ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen.
Ja. Das ist interessant. Das ist eigentlich die erste Spendenaktion, die in der Bibel erwähnt wird.
Spendenaufruf.
Ja, es ist ein Spendenaufruf. Ja, heute ja. Wie würden wir denn heute sagen? Fundraising oder wie würden wir das nennen? Und da können wir feststellen, dass auch für Christen ein wichtiger Faktor ist, wie wir unser Geld behandeln und auch wie wir geben. Und Gott weiß natürlich ganz genau, dass wir Menschen am Geld hängen. Und wenn ich jetzt auf unseren Finanzkurs zurückkomme, da ist in der 2. Lektion ein ganz wichtiges Thema dran. Die Überschrift dieser 2. Lektion heißt, alles ist sein. Und da hängt eigentlich ein Testament dran, in dem wir Gott alles übertragen. Unsere Kinder, unser Haus, unser Auto eben und auch unseren Geldbeutel. Und da wird es dann schon schwierig, wenn wir da etwas abgeben sollen. Und wenn wir die Kreuzritter haben damals, als sie ja in den Krieg zogen, in den Heiligen Krieg, warum auch immer, die sind vorher getauft worden, die Ritter, und die haben das Schwert aus dem Wasser gehalten. Darüber wollten sie selbst bestimmen. Und das ist für viele Christen auch heute so. Sie halten bei der Taufe den Geldbeutel aus dem Wasser, weil sie sagen, darüber will ich selbst bestimmen. Und das ist genau das Wichtige. Und darauf wollen wir heute ein bisschen eingehen. Zum Anfang oder zur weiteren Erläuterung, auf diesen Vers, 2. Mose 25, werden wir später noch im Einzelnen eingehen. Aber erst jetzt 2 Bibelverse, einmal Matthäus 19, Vers 16 und dann 17b bis 22.
Ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn: Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Welche Gebote? Fragte der Mann. Jesus antwortete: Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte: Alle diese Gebote habe ich befolgt, was fehlt mir noch? Jesus antwortete: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen.
Ja, diese Verse werden oft falsch verstanden. Er sollte ja gar nicht alles geben. Jesus hat ihn getestet. Und er hat getestet, woran er hängt. Und den zweiten Bibelvers können wir gleich mit einbeziehen, dann können wir das zusammen handhaben. Der ist in Matthäus 6, und zwar in den Versen 19 bis 21. Wir lesen das aus der Lutherbibel.
Okay, Moment.
Jo.
So.
Da ist sie.
Mittlerweile habe ich 4 Bibeln
gelesen. Schön, das ist doch fein. Es gefällt mir.
6.
Danke, Conny, dass du das liest. Das finde ich ganz prima.
6. Verse
19 bis 22.
21.
21, ja.
So. Die Söhne Meraris sind...
Du bist nicht bei Matthäus. Hallo, da hinten ist Matthäus. Aha, macht ja nichts.
Jetzt aber.
Wir haben es gleich. Matthäus 6.
Da. Matthäus 6, 19, 21.
Jawohl.
Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motte noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.
Ja, wenn du das schon mal aufschlägst, dann können wir da weitermachen. Entschuldigung, jetzt die kleine Verzögerung. Wir haben den reichen Jüngling, der ist sehr reich und er soll jetzt etwas abgeben. Er soll nämlich Nächstenliebe betreiben und den Nächsten sein Geld geben. Und in dem zweiten Vers heißt es, wo mein Herz ist, da ist auch mein Schatz. Und da passen beide Bibelverse zusammen, denn wenn der Jüngling abgegeben hätte und die Armen bzw. Nächstenliebe betrieben hat, dann hätte er auch bei Jesus Gefallen gefunden. Aber er wollte eben alles behalten und nichts abgeben und er war sehr reich. Und da fällt uns wieder ein, es ist schwer, dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Da haben wir das Tor in Jerusalem, wo es heißt, das Nadelöhr, wo die Kamele nachts auf die Knie müssen, abgeladen werden mussten und wo es eng wird. Und so ist es auch für diese Menschen eng, weil sie etwas hergeben müssen. Und wie es im zweiten Vers heißt, sein Schatz, sein Herz hing an dem Schatz, an dem weltlichen Schatz, am Geld. Und das hat Jesus getestet. Und jetzt kommen wir eigentlich zu einem weiteren Thema. Wir kommen auf diese Verse auch immer noch wieder zurück. Und da heißt eigentlich die Frage, die ich stelle, braucht Gott eigentlich unser Geld? Er gibt ja, wie wir im 2. Mose gelesen haben, einen Spendenaufruf raus durch Mose. Und jetzt, wenn wir uns fragen, braucht Gott unser Geld, dann haben wir im Alten Testament einmal, wie das Volk Israel durch die Wüste ging, wurde es unentgeltlich versorgt mit Manna und Wachteln zum Essen. Und der Fels kam mit, der Fels, aus dem Wasser lief, war Jesus Christus, er war immer dabei. Und das alles gab es umsonst. Das haben wir im Alten Testament. Und im Neuen Testament haben wir Jesus, der eben einmal 5.000 und einmal 4000 Menschen speist auch umsonst. 3 Brote und 2 Fische sind bei den 5000 dabei, die er vermehrt. Das ist ja auch das Wunder, das also uns immer wieder entgegenkommt. Und deshalb denke ich, werden wir hier nochmal sehen, wie Jesus auch seine ersten Jünger losschickt. Und auch wiederum ein Vers, wo wir einfach auf Gott vertrauen können. Conny, lies uns doch mal Matthäus 10, die Verse 1 bis 10 aus der Neuen Genfer Übersetzung
vor. Nein, die Verse 5.
5, ja. Oh, was ist heute los? 5 bis 10. Was ist heute los? Ja, 5 bis 10. Entschuldigung.
Diese 12 sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus. Setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet und betretet keine samaritanische Stadt, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Steckt euch kein Gold, kein Silber und kein Kupfergeld in euren Gürtel. Besorgt euch auch keine Vorratstasche für unterwegs, kein zweites Hemd, keine Sandalen und keinen Wanderstab. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lebensunterhalt.
Ist es nicht gewaltig, wie Jesus seine Jünger trainiert? Sie sollen, ja, sie haben umsonst bekommen. Was haben sie denn bekommen? Die Lehre. Und sie haben gesehen, wie Jesus heilt, und sie sollen das umsonst weitergeben. Sie sollen jetzt nicht auf den Markt gehen und sagen, hier, wir verkaufen also den Heiligen Geist, oder die Taubenhändler, die haben ja eigentlich im Tempel, die haben ja eigentlich mit dem Heiligen Geist Geld verdient, wenn man mal genau hinschaut. Und sie haben es umsonst empfangen und sollen es weitergeben. Aber dass sie eben ohne Geld und ohne zweite Ausstattung an Kleidung und Sandalen losgehen sollen, das setzt ja ein Vertrauen auch auf Jesus, wenn er sie losschickt, dass sie von ihm oder auf der Reise auch unterhalten werden. Und da steckt Gottvertrauen drin, wenn wir etwas tun und eben auch ohne Geld wirklich, ja, ihm vertrauen sollen. Und er tut ja etwas, das ist ja das. Aber wir sollen erstmal darauf vertrauen, wenn wir auch ohne Geld nicht in Panik geraten sollen, sondern einfach sagen, Herr, wir vertrauen auf dich, dass du uns weiterhin versorgst. Und das ist wichtig. Und nochmal die Frage, braucht Gott unser Geld? Mhm. Und wenn wir da in dem Haggai, im Buch von Haggai lesen, dann heißt es in Kapitel 2 in den Versen 8 bis 9,
denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth. Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist.
Ja.
Ah, da ist von Tempelbau.
Und wenn wir jetzt den 2. Mose 25, 2 nochmal lesen, aus der Luther-Übersetzung.
2. Mose 25, 2. Mhm. 2. Mose 25, 2. Sage den Israeliten, dass sie für mich eine Opfergabe erheben von jedem, der es freiwillig gibt.
Ja, und du kannst gleich aufschlagen lassen, Vers, Kapitel 19 brauchen wir auch gleich. Mose kam ja vom Berg zurück und er hat von Gott Anweisungen bekommen, die er dem Volk übermitteln sollte. Das Volk wollte ja nicht selbst in die Gegenwart Gottes kommen, sie hatten Angst vor ihm. Und jetzt kommt Mose zurück und sagt, ich habe euch was mitgebracht. Und dann erzählt er ihnen das und dann kommt 2. Mose 19, Vers 8a aus der Luther-Übersetzung.
8a. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun.
Zustimmung kommt da. Hurra! Wir sollen das tun und wunderbar, das haben wir jetzt gehört. Und dann wurde es in die Tat umgesetzt. Und dann mussten sie loslassen. Dann kommt nämlich der 25, wo es heißt, ihr sollt es geben. Und dies loslassen, das eine ist passiv, dass sie sagen, hurra, wir sind gerne bereit. Aber dann kommt die Tat, nämlich aktiv zu werden und wirklich etwas zu tun. Ich habe in meiner christlichen Zeit als wiedergeborener Christ schon so einiges erlebt. Und gerade dadurch, dass ich immer wieder als Steuerberater gefordert wurde in verschiedenen Gemeinden, kam natürlich auch immer wieder das Geld ins Spiel. Und an einem Punkt wurde von den Gemeindemitgliedern ein Versprechen gefordert. Auf Englisch heißt es Pledge. Ich sollte versprechen, so und so viel von meinem Geld zu geben. Und wir waren damals viele, die wirklich auch auf Gott vertrauten, ihm ergeben waren und ihn ehren wollten. Und wir haben wirklich dieses Versprechen dann später auch eingehalten. Aber es gab auch einige, wir hatten ja diese Versprechen auf dem Tisch, die wurden schriftlich gegeben, wo wir nie das Geld bekommen haben. Und wenn ich jetzt, ich will das nicht kritisieren, aber eigentlich ist ein Versprechen, was ich Gott gebe, nichts wert. Ich muss handeln. In dem Moment, wo ich handle, da kann Gott etwas damit anfangen. Aber ein Versprechen, so wie wir es hier ja gerade eben gesehen haben, hinterher sollten sie es tun, aber die Israeliten haben es getan. Und Gott hat ihr Herz getestet, heißt es ja. Er wollte sehen, wo ihr Herz ist. Und wenn wir jetzt den 2. Mose 25, Vers 8 lesen.
Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne.
Ja, das war in der Wüste. Und sie sollten ein Heiligtum bauen. Und was war das? Die Stiftshütte. Die Stiftshütte sollte nach Gottes genauen Angaben, die er Mose gegeben hatte, bis ins Detail hatte alles ihm vorgegeben, sollte diese Stiftshütte gebaut werden. Das ist das Alte Testament. Das haben sie auch gemacht. Sie haben gesammelt und haben das gebaut. Im Neuen Testament, wo ist denn da das Heiligtum? Das Heiligtum, haben wir eben gelesen, das ist in unseren Herzen. Wenn wir Geld geben, können wir damit die Gemeinde bauen. Das ist sozusagen das Haus nach außen. Aber tatsächlich bauen wir in unserem Innern sein Heiligtum in uns auf. Und das ist unsere Herzenshaltung, die eben getestet wird. Schauen wir mal auf eine Frau, die wirklich diese Herzenshaltung hatte. Die finden wir in Markus 12. Und zwar in den Versen 41 bis 44.
Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche gaben große Summen. Doch dann kam eine arme Witwe und warf 2 kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht etwa einem Groschen. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte: Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben, diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß, alles, was sie zum Leben nötig hatte.
Amen. Habt ihr mal überlegt, er schickt seine Jünger los ohne einen Geldbeutel. Sie sollten nichts mitnehmen. Und hier ist auch diese Frau, die wirklich etwas in der Hand hat und das ist alles, was sie hat. Und sie gibt es in den Opferkasten, weil sie auf Jesus vertraut, dass er sie weiter versorgt. Und jetzt möchte ich, Conny, jetzt möchte ich gerne den 2. Mose 25 und zwar den Vers 2a aus der Elberfelder Übersetzung lesen. Und da kommen wir zu einem ganz neuen Wort, was dort verwendet wird.
Rede zu den Söhnen Israel und sage ihnen, sie sollen ein Hebopfer für mich nehmen. Von jedem, dessen Herz ihn antreibt, sollt ihr mein Hebopfer nehmen.
Ja, das Wort Hebopfer. Im Hebräischen heißt das Teruma. Das ist eine Spende. Und das heißt aber auch, in dem Wortstamm ist etwas drin, was auf Heben hindeutet. Und Gott weist sie an, dass sie von dem Alltäglichen etwas aufheben sollen. Und da ist das Wort Heben gemeint. Und dieses Opfer im Alten Testament wurde im Tempel gesammelt. Das heißt, es wurde erhoben. Haben wir heute auch. Steuern werden erhoben. Und so wurden auch da die Abgaben erhoben für den Herrn. Und sie wurden auch bittlich hochgehalten. Sie wurden hochgehoben als Zeichen, dass sie für Gott sind und dass sie eben nach oben auch aufsteigen, nach oben ausgerichtet sind. Und dieses Hebopfer, das konnte eben nur angerechnet werden, wenn es vom Herzen kommt. Und das ist wichtig. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Geben kommen, es ist eigentlich gar nicht wichtig, wie viel ich gebe, sondern es ist wichtig, wie viel ich zurückhalte. Auf das Zurückhalten, was ich sage, das brauche ich ja für mich. Und dann habe ich schon wieder egoistische Gedanken, weil ich sage, das brauche ich ja für mich. Und das möchte Gott, dass wir das loslassen. Und dann kann er es ja erst mehren. Und dann kommt erst der Segen und die Vervielfältigung zum Zuge. Dieser Junge bei den Speisung der 5000, der hätte ja sagen können, meine Mama hat mir 2 Brote und 2 Fische mitgegeben. Und wenn ich die nicht esse, dann werde ich ja nicht satt, dann habe ich Hunger. Nein, die gebe ich nicht her. Er hat alles gegeben. Und dann konnte Jesus es vermehren und alle haben gegessen. Und hier ist es auch so, wenn es von Herzen kommt, dann kann ich es geben, dann kann ich Gott fragen, wie viel ich geben soll und dann kann ich danach handeln. Wir haben einen Unternehmer, dann, an den muss ich immer wieder denken, wenn ich in diesem Zusammenhang diese Bibelverse zitiere. Der Chef von Caterpillar, das ist eine große Kette heißen, die heute diese Bagger und diese Rappen und diese Radlader und alles, was der baut, so schweres Baugerät, der hat gesagt, ich verdiene sehr viel Geld und ich brauche nur 10% von dem, was ich verdiene. Ich gebe 90% sozusagen als Opfer, als Teruma ab. Es ist seine Entscheidung. Er hat gesagt, 10% genügen mir. Das ist genau das, worüber ich eben gesprochen habe. Wie viel hat er zurückbehalten? 10% und das genügt ihm. Das muss jeder selbst entscheiden. Ich will ja nicht, dass ihr jetzt 90% abgebt. Aber das ist einfach dieser Mann und der hat sich ja gut daran getan und ist mit Sicherheit von Gott gesegnet worden. Wir haben ja durch unseren Sozialdienst, die Rosenheimer Leibspeise, auch eben die Gabe, die Gott uns aufgetragen hat, an die Nächsten, an die Unterstützung, wie auch der reiche Jüngling, gibt das Geld den Armen. Wir versorgen ja bedürftige Menschen und wenden dafür auch sehr viel Geld auf. Und wir haben, Conny und ich, jetzt mal einfach gesagt, ohne dass wir jetzt stolz darauf sind und das zum Ausdruck bringen, dadurch, dass wir eigentlich seit vielen, vielen Jahren unseren Zehnten geben und auch Opfer geben. Wir haben dieses Opfer in die Christengemeinde gegeben, in unsere Gemeinde gegeben und aus dieser Gemeinde ist der Sozialdienst entstanden, also ist es auch in diese Nächstenliebe mit hineingeflossen. Und was ich als Leiter oder als Pastor dieser Gemeinde nie gesehen habe, dass die Gemeinde auch den Zehnten zahlen muss. Und dass die Rosenheimer Leibspeise auch den Zehnten mal zahlen muss, dass diese beiden Organisationen auch den Zehnten geben sollten. Gott hat mir das ganz klar aufgetragen. Ich weiß sogar, wo und wann er mir das aufgetragen hat. Und ich habe dann gesagt, wow, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Und ich habe das sofort geändert. Ich habe sofort von beiden Organisationen jeweils von allen Einnahmen, die wir als Spenden bekommen haben, den Zehnten gezahlt. Und soll ich euch sagen, was passiert ist? Seitdem wir haben einen Segen bekommen für beide Organisationen. Und wir können heute unsere Rechnung sofort bezahlen. Wir können unsere Leute bezahlen. Wir haben wirklich den Segen, der von Gott gegeben worden ist, weil wir gehorsam waren. Das heißt ja nicht, dass wir von Anfang an gehorsam waren, aber wir haben erkannt, in dem Moment, wo Gott zu uns gesprochen hat, da müssen wir handeln. Und das ist in unser Herz gefallen. Das Wort haben wir im Herzen sofort begriffen und haben danach gehandelt. Und deshalb möchte ich heute diese Predigt mit den Bibelversen aus Sprüche 3, und zwar Verse 5 und 6. Wir können vielleicht beide Verse lesen, einmal aus der Lutherbibel und aus der Neuen Genfer Übersetzung. Und Conny wird uns die zum Schluss vorlesen.
So. Aus der Neuen Genfer. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf dein eigenes Urteilsvermögen. Achte auf ihn, was immer du tust, dann ebnet er dir den Weg.
Oh, wunderbar. Und die Luther-Übersetzung?
So.
5 und 6.
Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen.
Aha. Denken wir mal an die Witwe. Die Witwe im Tempel hätte sagen können, oh, das ist ja alles, was ich habe und morgen habe ich nichts zu essen, wenn ich das hergebe. Sie hätte sich auf ihren eigenen Verstand verlassen können und ihr eigenes Urteilsvermögen, wie es in der neuen Genfer Übersetzung heißt. Aber sie hat alles gegeben. Sie hat alles gegeben. Sie ist wie die Jünger, die ausgesandt worden sind, ohne Geld. Die sind auch gegangen. Die haben gesagt, nee, wir gehen nicht, wir haben ja kein Geld, wir können uns nichts zu essen kaufen. Sie haben Gott vertraut. Und so sieht Gott auch, wie wir ihn mit unserem Geld ehren. Und dadurch ist Geld wichtig. Und dadurch sind diese Bibelverse, die wir jetzt etwas heruntergebrochen haben, auf die wichtigsten, wie wir eben Gott mit unserem Geld und unserem Besitz ehren, für uns wichtig und überlebenswichtig. Und wenn wir das tun, werden wir immer von ihm versorgt werden. Und wenn wir jetzt noch den Philipper 4,19 nehmen, wenn wir Geld geben, wird Gott alles für uns geben, alles. Dann ist das noch das Sahnehäubchen, was wir noch draufsetzen können aus dem Neuen Testament, wo, wenn wir Geld geben, mit allem anderen versorgt werden. Amen. Ja, ein schwieriges Wort und ein schwieriges Unterfangen und da auch loszulassen, da schaut Gott sehr genau hin. Und deshalb kann ich euch das nur ans Herz legen. Fragt ihn, wie ihr handeln sollt, fragt ihn, was ihr geben sollt und er wird euch genau die Antwort geben. Und wenn ihr das dann tut, werdet ihr den Segen empfangen, genau wie alle anderen, die wir hier besprochen haben und auch wie wir es euch vorgeschlagen haben, wie wir es aus unserer Gemeinde und unserem Sozialdienst tun. Halleluja. Amen. Wir werden jetzt das Vaterunser beten. Unser werden wir beten und wir beten das aus der Fassung der Genfer Übersetzung, weil es da genau passt. Dante ist drin. 6.
5.
Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden, seinen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und er bewahre eure Herzen in Jesus Christus. Halleluja. Amen. Wir wünschen euch eine gesegnete Woche und denkt darüber nach und Rückmeldungen wären auch ganz gut. Und der Finanzkurs, der das alles noch im Detail weiterverfolgt, der wird dann kommen, wenn wir unsere Lockerung bekommen. Dann können wir uns wieder versammeln und werden mit der Lehre beginnen. Halleluja. Amen.